Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 241. Ihres Zeichens die Folge, die da genannt wurde. Habitat Horst. Thomas, ich steige einfach direkt ein. Sag mir mal ganz kurz deinen Hintergedanken dahinter. Ich habe so eine Vermutung, aber bin auf eine detailliertere Erklärung gespannt. Erstmal ja, grüß dich, mein Freund.
Grüß dich, hallo Jan, hallo alle. Da sind wir schon wieder. Ja. Sorry. Ja, ich meinte jetzt nicht die Möbelkette oder
ja,
so.
Schon klar.
Habitat, sondern weiß ich auch nicht, wo ich das aufgeschnappt habe. Das Habitat ist ja sozusagen so ein kleiner Lebensraum,
ja.
Ne?
Ja.
Von einzelnen kleinen possierlichen süßen Bundesliga-Kadern in einer größeren, weiß ich, muss ich gleich mal gucken, wie das dann heißt, Ökosystem sozusagen.
Ja,
ist das kleine,
ja, genau.
Habitat, und wenn man dann das Ökosystem Bundesliga oder Fußball nimmt, dann ist das Habitat Horst jetzt.
Habitat Horst ist schön.
Ein kleiner romantischer Punkt in diesem großen Ökosystem, wo, ja, ich denke, Palmen stehen und permanent Sonnenuntergang ist und da so Delfine durchspringen durch den Sonnenuntergang.
Habitat Horst ist so. Habitat Horst ist Universität trifft Straße.
Ja, ja, so. Ne? Aber ja, ich dachte, wegen der Horst-Steffen-PK, wir haben ja die große Folge 240 Hopfen und Malz gewonnen, haben wir ja wieder strategisch schlau vor die große Horst-Steffen-Vorstellungs-PK,
ja,
gelegt, sodass
Running
wir
Gag
aber,
ja,
Running Gag bei uns. Was wollte ich sagen? Aber genau, Habitat, das war ja wirklich eine sehr angenehme Pressekonferenz. Und da konnte man so ein bisschen reingucken.
Da habe ich 17.000 Gedanken zu der Pressekonferenz und zu Horst,
ja,
und so. Eins nach dem anderen. Wir müssen nämlich,
genau.
ich muss einmal zu Kreuze kriechen und mich in den Staub werfen und allen Leuten, ob der doch fragwürdigen Soundqualität unserer letzten Folge wenigstens ganz kurz versuchen, zu erklären,
Echo,
wo das
Echo,
herkam.
Echo,
ja, genau.
Echo, Echo,
also,
Echo.
Nur mal.
Nächste Fahrt rückwärts.
Thomas scheint an einer Erklärung nicht interessiert zu sein. Ihr merkt das schon, genau.
Rückwärts.
Und tschüss.
Doch.
Tschüss.
Ich wurde auch ganz viel gefragt und konnte es noch nicht beantworten.
Ja, du hast einfach nur mit dem Finger auf mich gezeigt, was in diesem Falle ausnahmsweise auch absolut berechtigt war. Folgendes Setting. Ich hatte im Kopf unsere Jahresendfolge, die ja soundtechnisch auch ein bisschen problematisch war. Da war es übrigens deine Schuld. Und deswegen
Schuld,
und damals
Echo.
Damals war es so, dass wir in der Aufnahmesituation es so hatten, dass quasi alle drei Mikros, wir hatten ja drei Mikrofone, weil wir eben unter anderem mit Florian auch noch einen Gast dabei hatten, alle sozusagen auf einer Tonspur aufgenommen worden sind. Und man das dann am Ende sehr, sehr gut produzieren konnte, aber es hat halt eben den Nachteil, dass zuweilen die eine oder andere Stimme deutlich leiser klang oder man sehr nah am Mikrofon sein musste. Dieses Mal hatte ich unsere Aufnahmesituation so hingebaut, dass ich gesagt habe, okay, weißt du was, wir nehmen jetzt einfach Aufnahmespuren für jedes Mikrofon eine Spur. Ja, das bedeutet, dass halt eben jede Stimme, die in die Mikrofone spricht, deutlich besser zu hören und zu erkennen ist.
Im Prinzip so, wie wir das jetzt auch machen, ne? Ich sitze hier in Hamburg und spreche den Text in eine Tonspur und du sitzt in Bremen.
Genau.
Und beide betreiben keinen Arbeitszeitbetrug, by the way.
So, genau.
Sorry,
korrekt.
Ich liebe das Wort einfach. Und dann schicke ich dir meine Tonspur rüber,
ja.
Du legst die aufeinander.
Genau. Und das ist überhaupt kein Problem. Und gerade bei zwei Tonspuren ist es kein Problem. Und wir nehmen beide in einem Studio auf, wo es außer uns keine Umgebungsgeräusche gibt.
Komm zur Sache.
Ja, ich will deswegen, du lässt mich ja nicht.
Entschuldigung.
Also, ja, deswegen ist es kein Problem. Bei der Aufnahme unserer letzten Folge war es aber so, drumherum war ganz viel Geräusch. Ja, und wir haben in dem Mikrofon auch die Stimmen der jeweils anderen redenden Leuten noch gehört. Das heißt, wenn du diese Spuren nur ein Müh nicht zu 100% exakt übereinander gelegt bekommst, entsteht sofort ein Echo.
Ja.
So, und das habe ich am Anfang nicht nicht bedacht. Und dann war halt eben, das ist mir erst aufgefallen im Nachgange. Und dann war das Hinbauen der Spuren so, dass man das Echo nicht mehr hört, einfach praktisch unmöglich.
Ja.
Ja, weil die sich verschoben haben, auch wenn man anfängt zu schneiden, ja, dann, also lange Rede, es war meine Schuld, großes Sorry dafür. So. Und es hatte ausdrücklich nichts mit der Menge an Bier zu tun, die ich im Laufe der Folge zu mir genommen habe.
Und ich mache mich ab jetzt auch nicht mehr drüber lustig.
Lustig.
Entschuldige. Ja. Nein, aber man muss ja auch fairerweise sagen, ne, und nochmal alle, die sich noch nicht rangetraut haben, wegen der schieren Länge ja von Folge 240, dieser Nerv. Der nervige Echo-Effekt, der kommt auch erst, nachdem man 80% schon geschafft hat, glaube ich. Ne?
Ja, und, ein bisschen weniger.
Höher. Okay, das ist ein bisschen höherer Betrug jetzt, aber
Betrug.
Auch. Touché. Trotzdem haben wir viel positive Resonanz bekommen. Ja. Alle, die da waren, nochmal vielen Dank, reden noch mit uns.
Ja,
reden noch mit mir.
Ja, genau.
Und mein Ziel war ja sozusagen, und daran wäre ich dann gescheitert. Ich wollte halt so diese 3 Stunden Familienpicknick. Atmosphäre. Mhm. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall rübergekommen. Ich fand es wirklich total toll. Nochmal vielen Dank an alle, die da waren, die sich auch getraut haben, zu uns aufs heiße Sofa zu kommen.
Das Event war auch super. Also in der Summe hat das ja mega Spaß gemacht. So, das hört man ja auch.
3 Stunden, aber ich sag mal, wir hatten einen gewissen Flow.
Ja, und die Sendung oder die Folge war 3 Stunden lang, aber das Event selber war ja, lass mich kurz überlegen, also wir waren doch bestimmt da 7-8 Stunden.
Ja.
Wenn nicht sogar noch einen Ticken länger, ja.
Wie gesagt, der ganze Tag hatte einen gewissen Flow und deswegen auch nochmal explizit vielen Dank an Florian, der auch schon Bescheid weiß, dass wir im August natürlich alle nochmal kommen.
Um dann
Richtig. Ja. Denn bis dahin muss das Bier ja reifen oder gären oder auf jeden Fall muss man warten. Ja. Mhm. Meine Vokabeln habe ich nicht gelernt, Florian, entschuldige. Und dann wird ja abgefüllt und wir arbeiten an einem Etikett.
Nein, was heißt hier, wir arbeiten, das ist fertig.
Das ist fertig, wir haben nicht so lange dran gearbeitet, wir fanden die Idee gut. Ja.
Damit
so war das.
Gibt es ein Worum-Podcast Helles pünktlich zum Saisonstart der neuen Saison.
Ja.
Und das ist nicht zuletzt wirklich dann auch Florian und eben auch allen, die dann dort waren, zu verdanken. Deswegen, Hut ab.
Das
dafür.
Sogenannte Echo-Bräu.
Echo-Bräu, ja.
weißt du, was mir nochmal aufgefallen ist? Ne? Ich habe da auch nochmal durchgehört, dieses 3-stündige Familienpicknick. Eigentlich, wie geil das ist, dass wir zum Beispiel bei unseren Kategorien, MUP, MIP, dass es da so viele verschiedene Vorschläge gab und jeder hatte irgendwie seine Berechtigung.
Ja.
Ne? Auch das spricht ja nochmal im Nachhinein dafür, dass es doch eine durchaus positive Entwicklung war und dass wir echt mit unseren Jungs da wirklich zu 90% komplett zufrieden und stolz sein können mit der Entwicklung, die gemacht haben. Ne? Wenn so viele verschiedene kluge Werder-Fans da auch Punkte sehen, ne, jemandem eine Medaille umzuhängen aus Gründen.
Ja, komischerweise habe ich einen ganz anderen.
Spricht das ja auch für eine gewisse Breite, ne? Und nicht nur für einen Aura-Farmer sozusagen, einen Einzelnen, so, und elegante Überleitung gleich, denn darüber wollen wir gleich noch sprechen, über die Horst-Steffen-PK. Aber jetzt du erstmal, entschuldige.
Ja, ich wollte nur sagen, ich habe da auch ein anderes Gefühl mit rausgenommen und das ist dann aber zugegebenermaßen auch wieder so ein Siegerding, weil mir das auch nochmal vor Augen geführt hat, genau was du beschrieben hast. Ne? Also da hat sich innerhalb der letzten 3 Jahre in der Bundesliga dann auch eben unter der Leitung von Ole Werner einfach ein wirklich insgesamt gut funktionierendes Konstrukt entwickelt und ich habe einfach irre Schiss. Also auch mit dem, was du gerade beschrieben hast, ne, wie es bei allen auf der Veranstaltung auch war, was MVP, MUP und so anging.
Ja.
Dass das so fragil ist, dass das halt eben durch das Austauschen des Trainers möglicherweise einfach kollabiert. So, ich bin da auch immer eher pessimistisch und auch eher schisserig unterwegs, aber, und jetzt damit sind wir dann auch schon in der Pressekonferenz, Horst Steffen hat mir diese Sorge nicht nehmen können auf der Pressekonferenz, muss ich ehrlicherweise sagen.
Die Sorge, dass dieser Umbruch auch nach hinten losgehen könnte.
Ja, genau. Oder dass halt eben einfach dieses austarierte System jetzt eine Unwucht kriegt. So, ne?
Ja. Ja gut, das ist ja im Prinzip ein neues System, ne? Aber darüber, genau, lass uns darüber gleich mal sprechen. Ja, wir können ja auch mal so ein bisschen ein paar Transferspekulationen machen.
Ja.
Und genau, mal vergleichen, was wir da aus Steffens Äußerung von der PK und auch Fritz hatte da ja ein paar ganz interessante Nebensätze zumindest, bilde ich mir zumindest ein. Und wir können überhaupt mal die Frage stellen, wie groß wird der Umbruch überhaupt? Ja, ich meine, von Umbruch wird jedes Jahr erzählt gefühlt.
Mhm.
Und am Ende ist der Grund für die Trennung von Ole Werner oder ne, von Ole Werner mit uns oder wie auch immer, beiderseitiges Einvernehmen, wir sind noch gute Freunde, wäre glaube ich.
Wir verstehen uns noch.
Ja. In anderen Lebensbereichen.
Ja, wir teilen uns die Erziehungsberechtigung.
Ja, aber die Frage ist, ne, ist denn diese Beziehung nicht vielleicht gerade gescheitert auch, weil dieser immer herbeigelaberte Umbruch eigentlich nie stattgefunden hat? Ne? Also,
ja.
Vermutlich ja. Ne? Da sind wir ja auch schon vor 2 Wochen drauf gekommen. Aber wie groß das Ganze wird, ne? Wie neu das Gesicht wird.
Unterschiedliche Auffassung Kaders. Zum Erziehungsstil.
Ja. Aber man kann, um das Ganze nochmal zusammenzufassen, und das muss ich jetzt loswerden, weil es mir eben einfiel, sowohl bei Werder Bremen in den letzten 3 Jahren unter Ole Werner, als auch bei unserem Bier, ja, sieht man also das, was uns beiden fehlt. Ein gewisser Reifeprozess.
Ja, also ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Also ich bin wohl der reifeste, 20-Jährige, den es gibt.
Der reifeste Prozess in Town.
Ja.
Mein Lieber, Horst Steffen PK, fast eine Stunde irgendwie.
Ne,
fühlte sich noch weniger an, aber ungewöhnlich. Normalerweise ist ja sind ja die PKs bei Werder doch eher, jo, gibt's noch Fragen? Nö. Jo,
ja.
So fit. Jo, okay, jo.
Lag ja nicht zuletzt auch an den Kolleginnen und Kollegen von Bremen Next, die da irgendwie mit Jugendsprache noch die ein oder andere für ein oder andere Verwunderung gesorgt haben.
Ja, wie ausführlich wollen wir darauf eingehen?
Da bin ich Privatradio geschädigt, was solche Stunts angeht. Sie haben ihre Aufmerksamkeit in Social Media bekommen.
Insofern.
Kudos.
Alles richtig
Podcast
gemacht.
Muss das nicht sein, genau.
Alles richtig gemacht. Ja. Und es ist natürlich auch so ein bisschen ein kleiner Test für die Leute, die da dann sitzen an ihrem ersten Tag.
Ja.
Ne? Horst Steffen. Ja. Und sich kurz überlegt haben, bitte was?
Ja,
ich meine, die Leute im Saarland sprechen schon komisch.
Ja.
Ne? Aber was ist denn das? Und er war ja wirklich so ein bisschen verunsichert und ich glaube, er hat sich in seinem Hinterkopf notiert, Medientraining.
Ja, genau.
Ne? Kabeln lernen. Denn, und dann lag es natürlich auch daran, fand ich, dass das so eine lange und im Prinzip, ja, wie so eine warmherzige Vereinssitzung kam mir das vor, ja, von so einem Taubenzüchterverein oder so, weil er ja auch mit dieser Wärme und mit diesem Rheinischen und einfach drauf losreden und dieses Lächeln und Strahlen da ja auch wirklich eine ganz, also ich sag mal, die Raumtemperatur ja um 3 bis 11 Grad erhöht hat.
Ja, du weißt halt auch sofort, was dann so Spieler wie Aslani und Woltemade und so meinen, wenn die über den reden, ne? Und wenn die halt davon reden, dass das so ein aufgeräumter, ruhiger, warmherziger Typ ist, ne? Du kriegst sofort eine Ahnung davon.
Also das ist vielleicht Erkenntnis 1, ne? Wenn man es noch nicht geglaubt hat, nach Butter bei die Fische oder so.
Ja.
Der Typ ist das, das, was er kommt.
100%,
also er ist.
Ja.
Ne, mit allem, was man vielleicht jetzt im Vorhinein wertschätzt und worauf man sich freut und, darauf können wir auch gleich mal eingehen, mit allem, womit ich auch Ängste verbinde.
Ja, genau,
ne,
hatte ich
schon in der langen Folge ja auch gesagt, ne, dass er ist irgendwie so der Letzte seiner Art, der letzte Romantiker.
Ja.
Und ich wünsche mir nichts mehr, ja, als Fußballromantiker selbst, dass er da nicht an den harten Klippen der Bundesliga-Erwartungen zerschellt. Ja.
Das meinte ich damit, als ich gerade meinte, er hat diese Ängste jetzt auch nicht wirklich zerstreuen können durch die Pressekonferenz. Ne? Das ist eigentlich eher eine Bestätigung des Bildes gewesen, was wir auch in der Vermutung in den Folgen vorher schon gezeichnet hatten.
Die Frage ist, ob die Pressekonferenz nicht ergeben hat, dass unsere Ängste Bullshit sind.
Ja, nicht, ja, ich glaube, das kann die Pressekonferenz nicht widerlegen. Ich glaube, das muss dann letzten Endes so der Verlauf der Hinserie oder so muss das zeigen, ne?
Erkenntnis 1 also, ne? Notiere ich mal. Er ist wirklich offenbar dieser Daddy, Papa, der gute Hirte vom Kirchentag, dem man auch abnimmt, dass er seinen Job liebt und ja, das ist er in jedem Fall. Was bleibt bei dir hängen, wenn du drauf guckst, was er zu den sportlichen Erwartungen taktisch, matchplanmäßig, was hast du da rausgelesen?
Naja, ich glaube genau dafür war die Pressekonferenz jetzt ehrlicherweise noch nicht zu 100% aussagekräftig, weil er halt ja eben auch alles relativiert hat und auch relativieren musste, ne?
Ja, na, er ja halt auch noch im Prinzip die Familienfotos aufstellt auf dem Schreibtisch.
Ja,
ne?
Genau,
der war ja, ne, der hat ja noch nie so ein großes Trainings, naja, doch vielleicht bei Mönchengladbach, aber in Elversberg, ne, da warst du in einer Minute, ne, hattest du das komplette Gelände. Ja. Naja, gut, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Ja, aber genau, ne? Also das wollte ich sagen. Ich glaube, also, dass man da noch relativ, was man halt eben wirklich sehen konnte, ist, und das ist dann, finde ich, in dieser Situation gerade auch wichtig, wie ist so sein Angang mit, wie geht er jetzt in diese ersten Schritte?
Ja. Ja,
weil er kennt das Team ja noch gar nicht. Er hat ja die Mannschaft noch überhaupt nicht getroffen. Ne? Und was soll er da jetzt auch sagen? Deswegen waren halt eben auch, ich habe das total verstanden und mein Informationsdrang ist da auch echt groß. Aber natürlich muss er alles irgendwie so ein bisschen relativieren, wenn er dann laufend gefragt wird, wer kommt jetzt noch, in welche Richtung geht das alles und wie wollen sie in Zukunft auch spielen? Im Übrigen auch ein ganz interessanter Punkt, den ich unbedingt mit dir nachher noch besprechen möchte. Bitte erinnere mich dran. Auch diese Diskussion darüber, was hat er bislang für Systeme spielen lassen? Und
ja, mach doch jetzt. Im Prinzip ging meine Frage da ja auch so ein bisschen hin.
Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass er jemand ist, der ja auch schon im Butter bei die Fische gesagt hat, er ist eigentlich jemand, der auch im Defensivverbund die Viererkette bevorzugt. Mhm. Ja, oder das auch immer hat spielen lassen. Ja. Mhm. Jetzt tendieren Medien und auch viele Leute irgendwie in Social Media und so tendieren jetzt dazu, sich zu überlegen, wer in unserem Kader könnte denn in den veränderten Anforderungen eines Viererkettensystems diese Positionen 1:1 erledigen. Ja. Ich habe mich sofort zurückerinnert gefühlt an, als Ole Werner kam, da haben wir auch im Podcast diese Diskussion schon geführt. Mhm. Und haben dann irgendwie auch immer versucht, die vorhandenen Spieler in diese Position reinzudrücken und zu überlegen, können die das? Und dann war unterm Strich aber eben dann doch der pragmatische Angang von Ole Werner, ich gucke mir lieber an, was hat bislang funktioniert und was bringen die Spieler für Eigenheiten mit und dann gucke ich, welches System dazu am besten passt.
Davon
ist er ja nie abgerückt. Das wollte ich nur noch nachschieben.
Nee, genau, aber das war ja auch sein Erfolgsrezept.
Genau.
Ne?
Genau.
Denn ich kann mich erinnern, er kam aus Kiel und hatte immer da so ein 4-3-3 gespielt und war damit ja total erfolgreich. Ne? Bayern geschlagen im Pokal und fast aufgestiegen und so in die erste. So. Und dann dachten wir auch, ne, er kommt hierher und passt denn das und so. Und er hat eben genau diesen Fehler nicht gemacht. Und da haben wir ihn sehr für gelobt.
Genau.
Ne?
Ja.
Dass er nämlich mit dem Team zusammen eine Lösung gefunden hat und dem Team das mehr oder weniger überlassen hat, womit es sich erstmal wohler fühlte.
Ja.
Und ich weiß noch, wir hatten vorher bei Markus Anfang, danke ans Bremer Gesundheitsamt nochmal, auch Viererkette gespielt und das hat ja nicht so gut funktioniert.
Ja,
und dann wurde das kurz bevor, danke ans Bremer Gesundheitsamt, Anfang gehen musste, wurde das schon umgestellt und noch auf Betreiben von Anfang, weil Anfang aufs Team zugegangen ist und meinte, wollen wir mal Dreierkette versuchen, beziehungsweise Fünferkette damals noch.
Ja.
So war noch das Wording. Und das war gerade passiert und Werder hatte irgendwie 2-3 ganz gute Spiele gemacht. Dann ging Anfang und dann kam Ole und dann ging es um die Frage, schraubt Ole das jetzt wieder zurück, weil es seine Idee von Fußball ist.
Genau.
So, und da haben wir ihn sehr viel gelobt und ab dann ging es ja nur noch steil bergauf.
Ja.
Und auch dieses, ich rüttel da nicht dran, ich setze auf das, wovon ich weiß, dass es funktioniert, war ja im Prinzip dann auch Fluch und Segen gleichzeitig. Denn es hat uns, wie gesagt, bis in die Nähe von Europa, vom Platz 11 der zweiten Liga gebracht.
Mhm.
Aber, wie gesagt, steht jetzt vielleicht auch hinter diesem Umbruch, hinter diesem Einleiten dieser neuen Ära sozusagen. Ne? Wir sind Ab jetzt wieder Ausbildungsverein. Entschuldigung.
Aber wenn man diese Konsequenz jetzt auch umlegt auf Horst Steffen, ja, und sagt, okay, wir haben jetzt aber auf der anderen Seite einen Trainer, der mit Blick auf beispielsweise Fehlerkultur in der Gruppe, ja, den komplett entgegengesetzten Weg fährt, den Ole Werner immer gefahren ist, ja. Also Ole Werner, der sagt Safety first. Ja, und ich baue auf das Konstrukt, was funktioniert. Und dann hast du mit Horst Steffen jemanden, der auf der PK sitzt und sagt, man muss Spielern auch Fehler erlauben dürfen. Ja, und die müssen auch Fehler machen dürfen, ohne dafür direkt bestraft zu werden. Das ist natürlich vom Mindset etwas, was eben meine Sorgen triggert, ja, weil wir mit Werder Bremen in solchen Situationen auch schon wirklich schmerzhafte Erfahrungen gemacht haben, dieses auf fehleranfälligere Systeme setzen, beziehungsweise experimentierfreudiger im System sein mit dem Ansatz, das kann dann auch mal ein bisschen holpern. So,
das sind wir dann wieder beim Thema die eigenen Urängste.
Ne? Ja, ja.
So, aber weil genau das erwarte ich, Kinder, ehrlich gesagt. Ja. Ja, aber genau so wird es doch kommen. Also, wir jetzt erstmal, natürlich ist es jetzt alles komplett neu und natürlich ist es jetzt ein Rumexperimentieren.
Ja.
So oder so, weil du hast einen neuen Trainer, der noch nie in der Bundesliga war, du hast neue Säulen im Team, von denen du jetzt noch nicht mal weißt, wie sie heißen und wer sie sind oder ob es vielleicht auch noch die Alten sind. Ja. Und natürlich wird das rumexperimentieren.
Ja.
Logisch.
Ja.
Ne? Und natürlich, wenn du sagst, junge Fehler dürfen Spiele machen, ja, auch hübsch, aber dann klingt das irgendwie so, ja, das muss auch drin sein, aber dann musst du halt auch erstmal aushalten, dass sie die Fehler machen, wegen denen du dann vielleicht verlierst.
Genau.
Ja. Und wenn du dann der erste, will der Trainer raus, darf doch hier, ja, das ist dann, also eins geht halt nur.
Und da sind wir jetzt wieder im Manager-Sprechen, ne? Da geht's halt darum, das ist halt Change Management, ja, Lieblingsmanagement-Floskel, aber das ist halt eben wirklich das ist eine große Aufgabe, also einfach Wandel so zu, also nicht zu überpacen, dass du halt eben wirklich die Leute komplett überforderst, ja, und auf der anderen Seite aber eben trotzdem auch einen Weg finden, der deutlich macht, wir gehen genau das richtige Tempo, nicht zu schnell, aber wir müssen uns trotzdem verändern, so, ne?
Und das ist halt, ne? Also die Umbauprozesse sozusagen so zu, und jetzt wird's wirklich ganz schlimm, Manager sprecht, die Umbauprozesse so zu designen, dass
aber um da mal wieder die Kurve zu Horst Steffen auch zu kriegen, ne? Ich glaube, in dem Kontext ist er der beste Mann dafür, zumindest von den Voraussetzungen, die er mitbringt, nämlich Empathie, verständnisvoll, Wärme und aber so, wie er sich selbst ja auch beschreibt, trotzdem auch jemand, der an den richtigen Punkten auch ganz klar sagen kann, nee, hört mal zu, Leute, also Friede, Freude, Eierkuchen und Ringelpiez mit anfassen, alles schön, aber an dem Punkt müssen wir jetzt.
So, ja, genau. Und halt auch, wie gesagt, ein Trainer, der nicht das Mindset hat, ich will nach Europa, sondern auch einer, der, meinte er ja, ich bin auch glücklich, ich war auch glücklich, als ich in der Landesliga trainiert habe. So, ne, aber das, wie gesagt, dagegen stehen dann halt die Ansprüche und die Mechanismen im Bundesliga-Geschäft, ne? Und
bei den Fans Druck, auch, ne?
Der schnell kommt. Ja, wie gesagt, und auch da, auch das haben wir, wird ja auch von allen Seiten betont. Ich habe jetzt hier gestern, glaube ich, oder heute früh ein Interview gelesen mit Friedhelm Funkel, Trainerlegende, der halt sagte, ey, Horst Steffen und Werder Bremen, Perfect match. So, ne? Aber gleichzeitig wiederum, ne, meinte ich ja auch schon in der letzten oder vorletzten Folge, braucht es halt auch von uns vielleicht eine gewisse Fehlertoleranz.
Ja, ne? Erwartungsmanagement, auf jeden Fall.
Ja, aber wo ich das nochmal, wo du das gerade noch mit dem Change Management, ne, da wollte ich nochmal reinhaken. Und diesen Prozess irgendwie zu managen, diesen Umbauprozess, ohne dass es böses Blut gibt, ne, ohne dass es den Bach untergeht und ohne dass man falsche Erwartungen weckt und also irgendwie stabil was umbauen, und du sagst, das muss in gewissen Zeitfenstern auch geschehen. Wenn du jetzt mal auf die letzten 3 Jahre guckst bei Werder, also du hast den Übergang von Baumann zu Fritz, und wie gesagt, Baumann schon als Assistent von Alofs ganz unten angefangen, dann Fritz als Zuarbeiter von Baumi groß geworden. So. Du hast also den Umbruch ganz oben gehabt. Ne? Fritz rückt auf. Niemeyer, auch jemand aus dem Stall, wird implementiert. Ja. Jans wird geholt als sozusagen Human Resources Talentemanagement, um es mal. Ne? Also Diamantenauge, Talente zu picken, ne? Sie nach Bremen zu bringen, da werden sie dann von anderem Fachpersonal in der Jugendabteilung praktisch fein veredelt, ja, und abgeschmeckt, um sie dann nach dem Werder-Plan als Ausbildungsverein dann, wenn sie 24 sind, ne, zum Goldstandard zu verkaufen. Das waren die ersten Schritte. Gleichzeitig warst du aber in der zweiten Liga und wusstest, wir kommen hier nicht mit Talente streicheln, ne? Mit Talente streicheln und ohne Erfahrung und ohne Zweitligamentalität anzunehmen und auch dreckig und so. Und schnell sind wir der dritten Liga näher als der ersten. So, wir müssen auch erstmal parallel dazu, zu diesem, ne, wir machen hier wieder einen Teenie-Club draus, müssen wir auch irgendwie, ne, wie erfahrene Söldner erstmal wieder hoch in die erste Liga. Und das ist ja schon, das sind ja zwei parallel laufende Prozesse, die ja schon mal gelungen sind, so. Und, ja, naja, gut, okay, aber.
Ja, du hast ja recht, also gelungen auf jeden Fall, aber was man dabei
korrigiere
halt immer
mich.
Nicht, nee, ich will dich gar nicht korrigieren, sondern ich will nur
meine Frage, ne, dazu, ist jetzt nicht praktisch der Break Werner Steffen der Abschluss von diesem Prozess, der lief seit Jahren sozusagen. Ist das Change Management?
Also subjektive Wahrnehmung zwar, aber für mich sind das auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Also ich glaube, dass der Veränderungsprozess, der in der sportlichen Leitung stattgefunden hat und auch stattfinden musste, war ja zu ganz wesentlichen Teilen auch durch die Umstände diktiert. Ja, also
ja, aber trotzdem gab es ja eine Philosophie, die damals schon bestand. Oder die damals
haben sie aber neu entwickelt. Die haben sie mit dem Abstieg neu entwickelt, entwickeln müssen, Klammer zu. Ne?
Aber dann sind wir ja bei dem Punkt. Dann ist ja meine Frage gar nicht so doof mit dem Change Management. Du steigst ab und musst dann eine neue Philosophie entwickeln. Und jetzt ist, wie viele Jahre später überhaupt? 3?
4.
4. Mhm. So. Und jetzt stehst du da und holst einen Talententwickler als Trainer. Also, ist das als ein Prozess zu sehen?
Ja, auf jeden Fall. Also glaube ich auf jeden Fall.
Ja, ne?
Und ich glaube aber, dass das kein 10-Jahres-Plan ist, den Werder da verfolgt. Sondern ich glaube, dass sie schon auch, ich sag jetzt mal, go with the flow gemacht haben im Zuge dieser letzten 4 Jahre. Ja. Denn sie haben, danke nochmal an das Bremer Gesundheitsamt, ja, sie haben ja ursprünglich einen anderen Ansatz verfolgt. Du.
Ja.
Ne? Also sie haben ursprünglich einen anderen Ansatz verfolgt. Sie haben ja gedacht, mit Markus Anfang kann man da jetzt jemanden installieren, der kontrovers ist, der von außen kommt. Ja. Sie wollten.
Ja, aber da ging es ja erstmal um den schnellen Wiederaufstieg und Markus Anfang war da noch nicht kontrovers.
Nee, aber der hat ja einen ganz anderen Ansatz verfolgt.
Ja, gut, okay.
Das war ein Trainer, der ist gekommen und der hat gesagt, so, ich spiele die und die Art von Fußball und das will ich diesem Verein auch einimpfen und so. Und damit haben alle einschließlich der Spieler gefremdelt.
Naja, gut, okay, ne? Aber erstmal war es jetzt keine unlogische Verpflichtung, weil er war ein erfahrener Zweitligatrainer, ne? Der jetzt eigentlich zu dem Zeitpunkt damals nicht fehl am Platz war.
Ja. Naja, also
egal.
Um auf deine Frage zurückzukommen, ich glaube halt, und darüber haben wir in der letzten und in der vorletzten Folge schon gesprochen, ja, ich glaube, dass, ich sage, was zur Trennung von Werner geführt hat, ist die unterschiedliche Entwicklung in der Philosophie, beziehungsweise Werder hat seine Philosophie anders entwickelt, als das der Trainer getan hat. Jetzt ist die Frage, was willst du? Ja? Bist du dazu bereit und gehört es zu deiner Philosophie, dass es halt eben auch an diesen neuralgischen Punkten wie der Trainerposition kontinuierlichen Wechsel gibt? Ja, im Prinzip ist es genau das, was Ole Werner in den Interviews.
Nein. Oder möchtest du jede Position, die du an Schlüsselstellen zu vergeben hast, an Leute geben, die komplett hinter deiner Idee stehen.
Ja, aber das meine ich mit, das ist eine Go with the Flow, ne? Diese Idee hat sich ja im Laufe der Zeit auch überhaupt erst entwickelt. Ja?
Okay. Also, oder war sie im Plan? Das ist halt die Frage, ne? Ich weiß es auch nicht.
Naja,
aber
es enthält beides, ja. Werder hat mit dem Aufstieg quasi und dann spätestens mit der Konsolidierung im finanziellen Bereich, also Stichwort Investoreneinstieg und Stichwort Werder auf finanziell etwas solidere Beine stellen. Damit ist dieses demonstrative, wir wollen wieder zu einem Ausbildungsverein werden, ja. Damit hast du quasi den Weg vorgezeichnet, den du gehen willst.
Das ja? meine ich doch, ne? Das ist doch alles, das greift doch ineinander. Ja, und ich glaube auch, diese Millionen einzusammeln von den Investoren, denen musst du ja auch ein Geschäftsmodell anbieten, wo ab und zu mal was abfällt.
Ja, und dann ist halt die Frage, no matter what, gehst du mit der Zielsetzung, Werder ist größer als jeder einzelne Trainer und jeder einzelne Spieler und friss oder stirb, kleiner Ole Werner, ja, weil das Ding ist ja, dass Ole Werner in dieser Zielausgabe, in dieser wir schaffen eine neue Werder-DNA, ja offensichtlich schon von Anfang an auch Risiken gesehen hat oder sich eben nicht zu 100% wiedergefunden hat, denn es hat
sich
ja...
Genau, er sich nicht wiedergefunden hat.
Genau.
Ne? Genau.
Ne?
Es hat beziehungsweise sich jetzt sich nicht mehr wiederfinde. Ne? Ich glaube, genau, in den letzten Jahren auf jeden Fall.
Ja.
Also das war ja nicht von Anfang an irgendwie eine Zwangsehe, ja, sondern das hat ja lange, lange gematcht und war auch mit Anfassen und so. Also das war ja wirklich auch eine gute Beziehung lange. Und aber ich denke auch, da ist, das muss man alles, glaube ich, sehen, jetzt auch dieses Implementieren der Philosophie und auch der, ja, wie soll man sagen, eher dieser Mentalität, der Weg ist das Ziel, ja, also ich werde lieber, überspitzt gesagt, ne, ich werde lieber ehrlich Neunter ohne eine Schwalbe und habe aber zwei 19-Jährige in ihrer Persönlichkeit weiterentwickelt, als durch drei Schwalben werde ich Sechster. Ja. Ne, weil und hol dann Bonucci ablösefrei.
Und das wird aber ganz vielen Werder-Fans eben auch nicht gefallen.
Und scheißegal, wie die Kasse in zwei Jahren dann aussieht. Ich will jetzt nach Europa, ne? Ja. So. Aber that's the shit.
Ja, aber du weißt, wie es ist.
Über
ne?
den wir schon gesprochen haben.
Es ist genau das. Du weißt, wie es ist, wenn wir dann im nächsten Jahr eben aufgrund all der von dir und oder von uns gerade genannten Punkte einfach 13. werden, ja,
ja.
Dann wird Horst Steffen auch medial einfach ein Problem kriegen. So.
Ja, genau.
Und deswegen.
Was aber jedem Trainer natürlich so gehen wird, aber durch seine authentische Art natürlich weiß man jetzt schon, aus welcher Ecke beim Misserfolg, ich sag mal, Zitat, die Medizinbälle fliegen werden.
Ja.
Ja,
also man muss ja schon klar sagen, und deswegen ist es halt auch wirklich die Frage, was wollte die sportliche Leitung denn, oder was wollte die Geschäftsführung in diesem Kontext, denn das muss man ganz klar sagen, rein vom Sportlichen her, ist die Verpflichtung von Horst Steffen erstmal ein, wenn nicht sogar zwei Schritte zurück.
Richtig, genau. So, mit Ansage.
Ja, genau. Und das ist einfach, und dann sind wir wieder beim Thema Erwartungsmanagement. Ja, das musst du einfach gut erklären. Und da hilft dir natürlich am besten, wenn die rein sportliche Philosophie des Trainers greift.
Ja, und da würde ich sagen, der Plan ist bis jetzt aufgegangen. Das ja, gut, dieser Übergang, ne, jetzt, ne, bevor...
Ja.
Bevor Clemens Fritz mit seinem Wohnwagen losfährt an den Gardasee und Urlaub macht, ja, ist dieser Übergang jetzt erstmal gut gemanagt, finde ich.
Das
haben sie zumindest
in
der Außendarstellung, das ist ja dein Lieblingsthema immer, haben sie das gut gemacht. Stand jetzt muss man halt mal abwarten, wie es transfermäßig wird. Auch dazu gab es ein paar interessante Nebensätze, ich gleich nochmal sagen, aber was Horst Steffen auf jeden Fall geschafft hat auf der PK, ist T-Shirt-Material. Denn ich finde, Werder ist was wert. war einfach der schönste Satz auf dieser PK.
Ja.
Ne? Wurde er gefragt, gab es nicht schon früher Angebote und so, und er meinte, ja, gab es, will er nicht drüber reden. Viele Kollegen hätten auch gesagt, Digga, Horst, warum arbeitest du denn nicht höher? Du kannst das doch. Ne? So, und er meinte aber, er wäre auch nicht überall hingegangen. Mit Elversberg war auch ein besonderes Ding, aber bei Werder war eigentlich klar. Und selbst wenn sie den Aufstieg geschafft hätten, meinte er, hätte Elversberg wohl Abschied nehmen müssen, weil er sagte, Werder ist was wert. Und das ist einfach, ich tue es in die Wurm-Podcast-T-Shirt-Kollektion.
Ja, genau deswegen greife ich das auf, was du gerade auch nochmal gesagt hast. Also rein vom, was brauchst du jetzt für das, was Werder machen will? Ja, du brauchst da vor allem auch einen Trainer, der halt eben auch weiß, wie man Leute emotional anfassen muss. So, deswegen bin ich da erstmal bei dir. Für die Entscheidungen kann man Clemens Fritz Stand jetzt wirklich nur loben, wen sie sich da ausgesucht haben und worauf sie da offensichtlich geachtet haben bei der Auswahl des neuen Trainers.
Digga, behalt deinen Gedanken. Ich muss eine Pause machen.
Ah, okay, dann machen wir eine Pause.
So, da sind wir wieder zurück. Sorry dafür. Entschuldige, warte nochmal. So, und wieder zurück. Es ist ja auch immer noch ein bisschen Lohnarbeit, sag ich mal. Ne? Und während bei unserem Job, ich sag mal, das wird ja jetzt nicht gerade weniger. Hast du gestern Rumble in the Jungle, das große Duell Merz gegen Trump? Ja, fällt er um, fällt er nicht um?
Ja, er hat so ein bisschen, er saß
und hat sich ja eigentlich auch ganz gut geschlagen, ne? Aber da, sag ich mal, so ein bisschen meine sportliche Wettkampfmentalität verschiebt sich gerade dahin, ja, in so Do or Die Duelle auf der Ebene,
ja.
Weil ich sag mal, in Sachen Transfer-Gossip, das ist ja alles irgendwie, da wird man ja nicht mehr so wirklich überrascht. Was ich jetzt gelernt habe, Schweini ist jetzt viel auf Mallorca unterwegs, habe ich gelernt.
Wo hast du das gelernt?
Ich bin zufällig mit der Maus ausgerutscht und auf Bild.de. Okay. Und irgendwas ist auch wieder mit Naby Keita!
Ja, aber da habe ich bei der Deichstube nur gelesen, dass der da jetzt wieder ein, wir nennen es, er Keita-isiert herum, indem er wieder Interviews gibt, in denen er sagt, ich will doch eigentlich nur Fußball spielen, um es mal paraphrasiert in Kurzform darzustellen.
Das hat man doch schon mal gehört irgendwann.
Ja, genau.
An wem liegt es denn diesmal?
Naja, dieses Mal ist er angeblich wirklich glücklich.
Ach ja, so.
In Bremen war er es nicht. In Budapest ist er es wieder, Zitat Ende.
Okay.
Ja.
So weit, so schön, aber ja, streng genommen aus beruflicher Sicht jetzt auch keine Neuigkeit.
Ja, ich wollte gerade sagen, also auch schön, hätte auch niemand gedacht, dass Naby Keita in diesem Podcast nochmal Erwähnung findet.
Ja, okay, ich fasse zusammen, wenn man nur mit einem Ohr zuhört, unter der Dusche oder so. Ja. Naby Keita ist die neue von Schweini. Mehr Naby in der Keita Bild.
Ist die Neuverpflichtung von Werder. Ja, alles auf Null.
Nein. So, kommen wir von den Schwachsinn zumindest zu den halbseidenen Gerüchten, mein Lieber. Ich glaube, mit der Horst-Steffen-PK dazu ist jetzt alles gesagt und
ja.
Hat jetzt genug Anlauf und genug Zeit, unsere Erwartungen zu enttäuschen.
Und unsere therapeutischen Hot-Takes mit Blick auf seine Persönlichkeit, die haben wir jetzt auch zur Genüge ausgerollt. Das ist wohl wahr.
Eine kleine Sache noch, bevor wir ins Spekulieren kommen, ja, und das auch dürfen. Hab gelesen, 11-Jahres-Vertrag für Infront, habe ich erstmal geguckt, ist Igor Infront, so ein U17-Verteidiger oder was? Nee, das ist die Vermarktungsfirma, die uns im Prinzip, ich glaube schon seit 15 Jahren oder so, die dem Verein die Vermarktung dieser ganzen Stadiongeschichten abnimmt. Und das wurde oder wird vom Verein positiv, auch von Klaus Filbrier unter anderem, als sehr positive Nachricht verkauft. 11-Jahres-Vertrag bis 2036. Du bist der Mann für Zahlen aus der Distribution. Warum sagt Herr Filbrier, super für uns?
Warum er das sagt, das müsste man ihn wahrscheinlich persönlich fragen, aber Fakt ist, sie haben damit ja schon vor langer Zeit einen wirklich nicht unerheblichen Teil schlicht und ergreifend ausgelagert, wenn man so will. Ja, weil wenn du all diese Vermarktung, die in Front für Werder übernimmt seit Jahren, wenn du das irgendwie in-house machen würdest, dann bräuchtest du damit eine ganze Abteilung mit Leuten, die du gut bezahlen müsstest. Und es wären halt immer noch auch dann, du wärst halt immer davon abhängig, dass diese Abteilung dann auch wirklich Erfolg hat und auch wirklich immer gut arbeitet. Und das haben sie halt eben in Sachen Risikominimierung dann irgendwann ausgelagert an eine Firma, die sich ausschließlich damit beschäftigt, und in Front macht seitdem für Werder eigentlich im Prinzip alles, was Sponsoring und so betrifft. Also Banden, ja, im Stadion, Trikot, Namensrechte des Stadions auch und so.
Genau.
Und zahlt dafür halt eben Werder zum einen eben so ein sogenanntes Signing-Fee, also eine Geld, für das Werder einfach nur weiter mit denen zusammenarbeitet. Und die Einnahmen, die in Front generiert, so habe ich es zumindest verstanden, werden seitdem durch drei geteilt. Also ein Teil kriegt Werder, ein Teil kriegt in Front und ein Teil kriegt die Weserstadion Betreibergesellschaft.
Genau, da geht es um die Einnahmen aus diesem Stadionmarketing. Ja, genau. Ne? Und was jetzt wohl irgendwie wichtig ist, wegen der Insolvenz von Wohninvest, ne? Deswegen fragte ich so, warum verkauft uns Herr Filbri das als gute Nachricht? Das ist vermutlich eine, weil du jetzt erstmal, da geht dir ja Geld verloren, und jetzt hast du erstmal die nächsten 11 Jahre, kannst du zumindest planen, kommt sicher Geld rein.
Kommt also auf jeden Fall erstmal Geld rein, das diesen Verlust so ein bisschen abfedert. Und wenn sie jetzt dann nochmal wieder einen Namenspartner finden sollten, dann kriegen sie dafür ja auch noch zusätzlich Kohle. Das ist dann zwar nicht so viel, wie sie bekämen, wenn sie selbst verantwortlich quasi verhandelt und unterzeichnet hätten, sondern das müssen sie halt jetzt aufteilen. Aber wie gesagt, dafür hast du halt eben auch, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen und sehr stark verkürzt, den Stress einfach nicht.
So. Genau, ne? Und im Prinzip Infront macht das, glaube ich, auch nicht nur für Werder, ne? Sondern das ist so eine Marketingagentur. Ja. Die Alternative wäre, dass man dann selber als Verein noch eine Abteilung hätte mit 20 Leuten mit weißen Sneakern und aufgeknöpften Hemden vermutlich, die sich dann noch, ne, die du dann ja aber auch im Abstiegsfall dann ja auch loswerden müsstest, theoretisch und so. Also das macht wohl schon Sinn einigermaßen mit dieser Agentur. Was mir gut gefiel, ich habe das auch noch eben mal nebenbei gelesen, dass der Chef von dieser Bremer Weserstadiongesellschaft, Stichwort wir brauchen keine Nachnamen, heißt Hans-Jörg Otto, ja, und passt dazu in die Reihe mit Clemens Fritz, Horst Steffen, Ole Werner und so weiter.
Ja, und okay. Meinem erstgeborenen Sohn Niemeyer.
Ja, richtig.
Einfach als Vorname Niemeyer nenne, damit er auch in diese Reihe passt.
Genau, richtig. Ja, sehr schön.
Ja, deswegen, also da sagen wir mal so, Planungssicherheit, ja. Nicht optimal kapitalistisch den höchsten Profit rausgeschlagen, aber Planungssicherheit und effiziente Aufstellung wins it. Ja. Und dann würde ich sagen, gucken wir final noch einmal vielleicht drauf, weil wir waren ja bei Horst Steffen und wir waren auch dabei, irgendwie mal darüber zu spekulieren. Das war nämlich das war die Frage, die wir noch versucht hatten zu beantworten, als wir in die Pause gehen mussten, dass wir ganz kurz da angerissen haben, dass da mit Horst Steffen ein Trainer kommt, der eigentlich auch selbst sagt, er spielt am liebsten eine Viererkette.
Ja, richtig, da waren wir hängen
geblieben. Und Werder ja aber per se eine Mannschaft ist, die jetzt seit drei, vier Jahren eigentlich zu 95% Dreier- bzw. Fünferkette spielt.
Richtig.
Und wir halt nach wie vor nicht genau wissen, was ist Horst Steffen jetzt für ein Trainer, kommt der und sagt, mit den Spielern, die hier im Kader sind, ist es trotzdem vertretbar, ein komplett neues System einzuüben, weil das einfach für mich unschlagbare Vorteile birgt. Oder ist er aber so ein Pragmat wie Ole Werner das war, der gekommen ist und gesagt hat, ja, Viererkette spiele ich eigentlich auch am liebsten. Aber die Spieler hier, die sind getrimmt auf Dreier- bzw. Fünferkette, und da ist es leichter, auf den bereits vorhandenen Automatismen aufzusetzen und da ihnen nicht noch zusätzlich wieder was Neues beibringen zu müssen.
Ja, es ist natürlich, also ich glaube grundsätzlich ist es was anderes, wenn du das System halt in der Vorbereitung schon einführst, ne? So, und auch Spieler wie Friedl oder so, die kennen ja auch aus der Nazio spielen die ja auch Viererkette und so. Das ist ja jetzt nicht so, als würde man dann völlig überfordertes Kind von Schachcomputer setzen, ne? Also ich glaube, das kriegt man schon hin, das zu implementieren. Aber was zum Beispiel, weswegen unsere Dreierkette ja so geil funktioniert hat, war ja unter anderem auch, dass das im Prinzip der perfekte Platz für Marco Friedl gefunden wurde, seit er diesen Libero spielt. Ja, wirklich eine Leistungsexplosion und auch als Führungsspieler sich extrem weiterentwickelt. Vor Ole musste er ja auch häufig Linksverteidiger aushelfen und so. Und auch auf diesem, ne, und hatte da nicht immer gute Auftritte, sag ich mal.
Ja.
Und du hattest natürlich mit Toni Jung auch noch einen Linksfuß und du hattest mit Veljkovic einen Spieler, der alle drei Positionen abdecken konnte in dieser Dreierkette durch diese Beidfüßigkeit. So, die fallen ja schon mal weg. Das heißt, da hast du ja schon mal ein neues Setting, was den Schritt zurück auf eine Viererkette, sag ich mal, interessanter machen würde, weil du auch nicht mehr fünf Innenverteidiger brauchst für drei Positionen, sondern vielleicht noch vier für zwei.
Ja, aber du bräuchtest natürlich auch komplett neue Außenverteidiger für eine Viererkette, ne?
Lass uns doch mal durchspielen, ne? Wir hätten als Innenverteidiger, sagen wir mal, Pieper, Stark und
Friedl
plus Malatini.
Ja.
Stand jetzt, der ja vielleicht noch verliehen wird. So, ne? Aber das, was da ist jetzt. Mhm. Wir hätten auf rechts Weiser und auf links Agu. Auf links kommt auch noch Olivier de Mann zurück und Agu ist gleichzeitig ja auch ein Backup, der kann ja auch rechts verteidigen.
Ja, aber Moment mal. Aber
Weiser.
Wir hatten darüber schon mal gesprochen, ne? Kannst du Agu und Weiser wirklich zählen? Weil das sind ja ehrlicherweise Spieler, die in der Viererkette mit einem ganz anderen Anforderungsprofil in Sachen Position vielleicht gar nicht mehr so 100% matchen.
Das stimmt. Ich glaube, Agu kannst du da immer hinstellen. Bei Weiser ist halt die Frage, ne, ob der halt, also er könnte mit Sicherheit seine Qualitäten, wie wir ihn kennen und wie wir ihn lieben, wenn er als rechter Mann in der Viererkette spielen würde, dann gibt es diese Situation nicht mehr so häufig. Weil
deswegen
er halt einfach.
Wäre doch viel besser in der Raute auf rechts. Also ein weiter vor.
Ja, ja, klar. Ja. Aber es ging ja darum, wen haben wir auf dem Papier erstmal, ne? Ja, okay. So, und ich denke, da müsste auf jeden Fall noch nachgeholt werden. Mhm. Ich könnte mir auch vorstellen, dass ein Niklas Stark, der ja im Prinzip das Netto auch schon häufig gespielt hat, haben wir auch schon drüber geschnackt, dass ja häufig wir in der Offensivanordnung ja eh schon eine Viererkette waren, weil Weiser so weit vorgeschoben hat, dass ja Stark schon fast einen rechten Verteidiger gespielt hat. Aber nichtsdestotrotz, um es nicht in die Länge zu ziehen, eine Umstellung, eine potenzielle auf Viererkette würde bedeuten, dass Werder auf den Außenbahnen noch nachholen müsste.
Ja.
Mit Köhn wollen sie wohl holen.
Ja.
Damit wäre die linke Seite jetzt mal gesponnen mit dem Mann und Köhn.
Mhm.
Im Prinzip ja besetzt auf dem Papier. Ne? Wir sprechen hier über pubertäre Fußballmanager-Anordnung. Ne? Und rechts hättest du dann Agu plus X.
Ganz kurz, den Mann ist ja aber auch von Werder als Spieler aus einer Viererkette geholt worden, oder erinnere ich das falsch?
Ja, richtig, genau.
Also der könnte quasi diesen Linken dann mutmaßlich auch in einem Viererkettensystem für Werder deutlich effizienter spielen, als er gepasst hat in dieses Dreierketten-Konzept.
Genau, ne? Was habe ich immer gesagt? Er ist eher ein Guerrero als ein Davies.
Ja.
Ne?
Ja.
Und diese Spielaufbaustärke, die brauchtest du im Ole Werner System nicht so, weil da fand der Spielaufbau viel durch die Mitte statt und überhängende Spitzen wie Duxch, ne, und so weiter. Und da war ja der Auftrag des Linksverteidigers eher, sich im richtigen Moment freizulaufen, in die Gasse zu starten, um dann den Ball zu bekommen. Ne, haben wir ja bei Agu auch ein paar Mal gesehen. Oder auf der rechten Seite über Weiser durch kreative Laufwege. Also im Ole-System ging es darum, diese Außenspieler irgendwie frei in einen Raum zu kriegen, in dem sie Überzahl schaffen können und Tempo aufnehmen können. In der Viererkette funktioniert der Fußball ja ein bisschen anders. Ne, da hast du halt nicht diese weit oder nur selten diese weit aufgerückten Außenverteidiger. Einfach, weil dann ja hinten einer fehlt.
Ja.
Weißt du? So, da wird die Spielverlagerung oder das Spiel wird anders nach vorne getragen in der Viererkette.
Ja.
So, und das kommt einem Spieler wie De Man eher entgegen.
Mhm.
Ne? Mit seinen Guerrero.
Ja.
Stärken. Also ich könnte mir das schon ganz gut vorstellen, diese Umstellung auf Viererkette, zumal das ja auch, ich sag mal, bei den Mitbewerbern in der Bundesliga dann doch nochmal die vor neue Herausforderungen stellt, ja. Also in den ersten Spieltagen, weil ich glaube mittlerweile weiß wirklich jeder, wie Ole Ball funktionierte.
Ja, und das, man muss dann aber eben auch in Kauf nehmen, darüber haben wir ja dann im ersten Teil auch schon gesprochen, dass es halt eben dann eben auch deutlich mehr Potenzial birgt für ein unrund laufendes Getriebe und noch Holpereien und so, ne? Das ist ja selbstverständlich, wenn du es komplett neu einüben musst. Aber es würde auf der anderen Seite natürlich auch im Spiel nach vorne nochmal ganz neue Optionen auch aufmachen, die ich ehrlicherweise auch sehr interessant fände.
Ja, richtig.
Aber das ist halt eben dann auch letzten Endes
wirklich. Es würde nur, um mal jetzt weiter reinzuspringen da in deine Spekulation, in deinen Spekulationspool, ne, klar, fand ich nämlich interessant. Eine andere räumliche Aufteilung im Mittelfeld zum Beispiel bringt das. Wenn du hinten mit vier Leuten erstmal stabil stehst und davor noch einen Linen hast, bedeutet das zum Beispiel, dass ein Jens Day, jetzt immer vorausgesetzt, er bleibt, natürlich weniger nach hinten arbeiten müsste oder nicht das immer auf dem Schirm, ne? Also er könnte mehr Räume nach vorne suchen, weil hinten ja einer mehr ist zum Absichern. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst. Gleichzeitig wäre aber eben auch die Frage, ob man damit nicht Stay auch einer seiner großen Stärken beraubt. Nämlich dieses Pendelspiel zwischen den Strafräumen.
Ja gut, das wird ja noch bleiben, ne? Aber ich meine, er könnte sich noch stärker nach vorne einschalten. Vielleicht, ja, ne? Sogar. Okay. Frage ist dann ja auch noch, spielst du 4-4-2 mit Raute? Spielst du vielleicht ein 4-3-3, was ja auch vielleicht in Horsts Kopf eine Rolle spielt, wenn du Spieler wie Ginma und Grull hast. Interessant. Wie ist es denn Transfer-Gossip-mäßig? Was ist der neueste heiße Scheiß im Worum?
Ja, eigentlich kann man zusammenfassend auch basierend auf dem, was wir jetzt gerade besprochen haben, sagen, wie sie wissen sie nichts. Also ich glaube, dass da auch noch viel herumgestochen und alle Leute, die jetzt gerade hoffen darauf, dass Werder innerhalb der nächsten 24 Stunden die nächste Neuverpflichtung verkündet, halt euch jetzt mal die Ohren zu. Ich glaube, da werden wir uns auch noch eine ganze Zeit gedulden müssen, denn es wäre einfach absolut unseriös mit den begrenzten Mitteln, die wir haben, jetzt irgendwie schon aufs Blinde loszukaufen, wenn Horst Steffen diese Mannschaft noch nicht einmal auf dem Trainingsplatz erlebt hat.
Es wäre vor allem eine Ohrfeige für Horst Steffen.
Ja.
Ja, der ja nun selber sagt, so, jetzt lass mich eine Woche wegfahren und dann gucke ich mir die Truppe mal an.
Ja.
Also, ich denke auch, Zurückhaltung ist jetzt das Gebot der Stunde.
Ja. Blick ins Forum sagt mir, einfach um die Frage zu beantworten, in meiner subjektiven Wahrnehmung, da ist momentan jede Diskussion über potenzielle Neuverpflichtungen ist überschrieben mit der Angst davor, auf dem Transfermarkt bei spannenden Spielern zu spät zu kommen, also zu kurz zu kommen. So nach dem Motto, wir müssen aber doch jetzt jemanden kaufen, weil sonst kauft ihn jemand anders. Ja. Ich glaube ehrlicherweise, dass das dann halt eben so ist. Ja, da muss man halt eben auch nach. Und kannst du mir das mit den zwei Transferfenstern erklären? Denn nach meinem Verständnis ist es doch eigentlich so, dass macht dich das Transferfenster sowieso erst ab 1.7. auf?
Ich glaube, es gibt jetzt, vielleicht hat das was mit diesen ganzen Turnieren und der Cup-WM zu tun und so.
Ja, wahrscheinlich schon. Ja,
dass du nochmal, also Spekulation, aber es würde mich nicht wundern, dass du ein Transferfenster eröffnest, damit irgendwo Cristiano Ronaldo nochmal für 4 Wochen Söldner Vertrag und da, weißt du, damit bei der Club-WM mehr Leute zu... Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist ja, ich glaube, die Befürchtung, dass die anderen dann schneller sind, ich glaube, das ist Bullshit, weil es ruht ja überall noch. Also der Markt ist ja komplett still und die einzigen Verpflichtungen, die bisher bekannt geworden sind, das sind Dinge, die müssen schon vor Monaten eingefädelt worden sein. Ne? Ich glaube, Freiburg hat da jemanden und so weiter. Aber es gab selbst Kicker meets the Zone Podcast, war Aslani, und wurde befragt, der ja auch noch bei irgendwelchen U-Nationalmannschaften oder ich glaube eher sogar in der ersten, in der Herren-Nazio von Kosovo, alle sind noch unterwegs, es ist noch U21-EM, es ist noch Club-WM und so weiter. Ich glaube, überall ruht der See noch und es ist wieder das alte Spiel, irgendwo muss der erste Stein umfallen, Domino-Day, Stichwort. Aber ich glaube noch, es haben auch viele Spieler noch gar kein Interesse daran, weil sie ja selbst noch auf irgendeinem U-Turnier ihren Marktwert erhöhen können und so weiter.
Ja, also ich habe es jetzt gerade parallel einmal nachgelesen. Es gibt aufgrund der Club-WM, da hast du recht, gibt es halt eben in den vier europäischen Ländern, die daran teilnehmen, also Deutschland, England, Italien und Spanien, noch ein zusätzliches Transferfenster vom 1.6. bis zum 10.6.
Das sogenannte Bayern-München-Extra-Transferfenster,
aber deswegen hat man jetzt in den vergangenen Tagen auch vermehrt von Transfers gehört und gelesen, ne? Also Stuttgart hat, glaube ich, gerade jetzt Assignon, glaube ich, unterschrieben. Also ein bisschen Bewegung.
Es gibt so einzelne Moves gibt es schon, aber nicht wirklich jetzt, dass da jetzt die große Welle losgebrochen ist. Ne? Ja. Was hältst du denn? Es gab ja ein paar Namen bei uns, ne? Die ich nicht uninteressant fand. Was war denn hier mit diesem Tom Kraus?
Tom Kraus, das ist der Sechser, der jetzt, der bei Mainz gespielt hat und ausgeliehen war. War das nicht so?
Genau, der war in Bochum ausgeliehen zuletzt und hat da eigentlich ganz stabil abgeliefert. Ja. Junge Entwicklung, aber waren auch mehr, aber ist, ja.
Also den Namen habe ich auch gelesen, aber das ist, glaube ich, und da speist sich dann vielleicht auch die Angst vieler heraus. Der wechselt doch jetzt auch woanders hin, ne? Wechselt der nicht nach Köln?
Ja, oder ist da auch im Gespräch oder so?
Also auf jeden Fall ist das ein weiteres Indiz dafür, dass Werder momentan, glaube ich, echt noch die Füße stillhält. Und die Namen, die genannt worden sind, es geht ja wirklich nicht über die Wasserstandsmeldung hinaus. Ja, hat Werder auf der Liste, aber da ist jetzt momentan noch nichts Heißes dran. Und dazu gehören dann eben zum Bedauern vieler Werder-Fans unter anderem auch die Namen Aslani.
Ja,
auf den ja alle ganz besonders scharf sind, weil er eine großartige Zweitligasaison gespielt hat, aber auch da heißt es Gespräche momentan nicht. Im Worum gibt's ein, zwei Insider, die sagen, ja, das hinter den Kulissen ist das schon deutlich weiter fortgeschritten, als die Medien uns glauben machen wollen. Aber
mit Sicherheit.
Das wissen wir halt nicht. Die sind halt auch alle noch im Urlaub, muss man ja auch sagen, also die spielen auch.
Ja, oder halt bei ihren Nationalmannschaften.
Ja, genau, oder bei den Nationen. Ne?
Und das sagte Aslani in diesem Kicker Meets the Zone Podcast, meinte, ja, dann liege ich abends auf dem Zimmer und dann schicken mir meine Geschwister, der ist ja auch erst 20 oder so, ne, das ist auch so ein Bubi-Face noch irgendwie, und schicken mir dann immer den neuesten Transfer-Gossip. Gestern habe ich bekommen, der Werder-Poker, habe ich auch nur ein Smiley zurückgeschickt. Also, wie gesagt.
Habe ich nicht gelesen, weil ich kein Bild Plus habe. Er ist übrigens 22.
Okay. Nichts, er ist gut.
Wir können zusammenfassend sagen, also selbst irgendwie von den gehandelten Namen abzuleiten, auf welcher Position sucht Werder denn momentan besonders, selbst das ist so diffus, dass man das nicht sagen kann. Ne? Also es werden Namen in den Raum geworfen, die haben ihre Heimat eigentlich im defensiven Mittelfeld. Dann gibt es Namen, die werden im Sturm gehandelt. Unter anderem ist auch der Name Matanovic schon mal gefallen.
Ja, von Frankfurt, ne? Genau. War früher, glaube ich, auch mal St. Pauli.
Ja, ne? Und deswegen, ich glaube wirklich, dass das alles gerade wirklich ein Gerühre und Gestochere im Nebel ist.
Ja.
Und man da wirklich zuverlässig erst anfangen kann, Dinge zu sagen, die, wenn Horst Steffen mit dem Team das erste Mal irgendwie zusammengekommen ist. Jetzt mal, ich würde mal in Klammern setzen, dass er eventuell wirklich aus seiner Zeit in Elversberg sagt, also das ist ein Spieler, mit dem kann ich unheimlich gut zusammenarbeiten und um den kann ich eine Mannschaft rumbauen. Dass sie daraufhin halt reagieren möglicherweise in den nächsten Wochen. Und deswegen ist Aslani vielleicht die heißeste Spur, wenn es da auch noch nichts Konkretes gibt.
Aber vielleicht auch nur einfach der naheliegendste.
Ja, genau.
Die naheliegendste Verbindung,
die KI aus dem Internet gezogen hat.
Ja, es ist ja wirklich so. Und wie gesagt, das ganze Gossip jetzt ist ja vor allem um unsere Ungeduld irgendwie zu bedienen. Und verdammt nochmal, es funktioniert ja auch schon wieder. Ja.
Ich werde trotzdem jeden Tag mehrfach die F5-Taste im Worum drücken, einfach ein Stück weit einen kurzen Adrenalinschub auszulösen, wenn da mal ein Name gehandelt wird, den ich toll finde.
Ja, und wie gesagt, zum Träumen ist ja immer erlaubt.
Ja,
als Horst Steffen gefragt wurde bei der PK, bringen Sie eigentlich noch einen Spieler mit?
Ja,
antwortete er, das kann ich noch nicht sagen.
Ja, hat er.
Ich achte auf dieses kleine Detail.
Auf das noch, oder was?
Ja.
Also das, du meinst, du liest daraus, er würde schon gerne, aber...
Ich lese daraus, dass zumindest da irgendwas läuft im Hintergrund, wo man noch nicht weiß, wie es ausgeht, aber dass da zumindest...
Ein Wunsch hinterlegt ist.
Ja, das glaube ich schon. Wer auch immer das dann ist, aber...
Ja.
Kann ich noch nichts sagen, bedeutet ja, irgendwas ist da im Busch.
Ja, das kann man so lesen wollen, ja.
Ja.
Würde mich auch freuen.
Digga, bevor es hier zu Voodoo-mäßig wird.
Willkommen im Worum Transfergerüchte-Ticker.
Ja.
Komm, dann ziehen wir hier einen Strich. War doch schön, jetzt mal wieder schön kurzweilig, fast eine Stunde mit dir nochmal über die Horst-Steffen-Woche, über das Habitat Horst zu sprechen.
Ich hoffe, das sind nicht nur wir beiden, die das finden.
Auch die Erfahrung der letzten 5 Jahre hat gezeigt, das hören sich der ein oder die andere hört sich das an.
Deswegen sagen wir auch heute, danke fürs Hören.
Genau, und wir wünschen euch eine entspannte und wenig fußballvolle Woche. Wir werden uns zu gegebener Zeit wieder melden. Vielleicht ist es gar nicht so lange hin, wir schauen mal, aber wollen auch nichts versprechen. Deswegen erstmal einfach nur ein paar schöne Tage, genießt es. Du, mein Süßen, wir schnacken und treffen uns auch bald mal wieder, finde ich.
Ja,
und
machen wir.
Alles Weitere wird off the mic besprochen. Also, haut rein, bis dann.
Ihr Lieben, schönes Wochenende. Ciao.